Und die Tiefe ist mir wichtig. Ich gehe gerne selber in die Tiefe und oft ist ja in der Tiefe irgend so ein Knoten, wo man alleine nicht so gut rankommt.
Herzlich willkommen zu Rückblick, der Podcast für mehr Freude im Arbeitsleben. Werde inspiriert von Menschen, die ihr Arbeitsleben Revue passieren lassen. Mein Name ist Marie Mayer-Magdl und ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Herzlich willkommen, Saskia. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Und magst du dich kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen?
Ja, hallo Marie. Danke für deine Einladung. Ja, vorstellen. Also ich bin Saskia und ich bin Heilpraktikerin und arbeite mit dem inneren Kind, mit Familienstellen und mit Dunkelretreats und mache das seit 1994. Und speziell diese drei Sachen seit 2000 begleite ich Menschen einfach auf ihrem Weg in ihr Inneres und dort auch in die Tiefe. Also die Tiefe ist mir wichtig. Ich gehe gerne selber in die Tiefe und oft ist ja in der Tiefe irgend so ein Knoten, wo man alleine nicht so gut rankommt oder immer drumherum läuft, aber nicht an den Knoten kommt. Und das ist so mein, mein Steckenpferd. Die Menschen dahin, in diese eigene innere Tiefe, so mitzutauchen ein Stück. Ja,
könnte man's vielleicht begleiten sagen. Beim Tauchen.
Beim Tauchen begleiten, genau. Das ist immer gut, einen Tauchlehrer zu haben.
Ja. Bringst dann die ganze Ausrüstung auch mit, sozusagen.
Ja. Mein Wissen.
Ja, spannend. Bist du darauf gekommen? Also war das schon so für dich klar in deiner Jugendzeit, du möchtest in die Tiefe oder gab es da Erlebnisse, die dich dahin gebracht haben?
Das ist eine ganz interessante Frage, die du gerade stellst. In der 10. Klasse oder 9. Klasse, wenn man so, also in Deutschland, ging es damals darum, was willst du werden? Und da schrieb ich in meiner jugendlichen Naivität Unterwasser-Tiefseetaucher. Haben sie mir erklärt, das gibt's gar nicht. Dann war ich völlig enttäuscht, dass es keinen Unterwasser-Tiefseetaucher gibt. Und dann kam Meeresbiologe, also dann wurde irgendwie klar, das ist Meeresbiologie. Und das gab es zu DDR-Zeiten vielleicht einen Studienplatz für ganz DDR und das haben sie mir also auch ausgeredet. Und dann bin ich halt die tierärztliche Laufbahn gegangen. Das war so mein zweites, dass ich sehr den Tieren verbunden war und gerne auch Ärztin geworden wäre. Was aber nicht ging, weil ich Angst hatte vor dem Tod und vor Toten. Und da muss man ja, wenn man Arzt wird, auch Tote irgendwie sezieren. Und das konnte ich mir nicht mal vorstellen. Aber tote Tiere zu sezieren, das ging. Also bin ich Tierärztin geworden. Das ist aber eigentlich meine Laufbahn. Und dann kam die Wende. Und durch die Wende, da fing sozusagen auch meine persönliche Wende an, die begann damit, dass meine Tochter, die war damals schon 6, 1981, und die hatte im Prinzip seit ihrem ersten Lebensjahr Neurodermitis. Und über die Wende kam so neue Literatur in mein Leben, zum Beispiel über Hypnose. Und das habe ich wie verschlungen und dachte, oh, da stand immer, auch Neurodermitis lässt sich damit heilen. Ich konnte das nicht glauben, weil 6 Jahre haben wir über die Schulmedizin ja nichts erreicht.
Ja.
Und als ausgebildeter Veterinärmediziner war auch nichts anderes in meinem Hirn als Medizin, also Schulmedizin, Cortison und Tabletten und juckreizstillende Mittel und all das auf chemischer Basis halt. Und wenn das nicht hilft, da kam ich nicht auf eine andere Idee, dass was anderes helfen könnte. Aber über diese Hypnosebücher kam wie so ein neuer Funke rein, so ein neuer Gedanke. Und ich habe das einfach ausprobiert. Ich dachte, kann ja nicht schaden. Ich habe das Buch gelesen und habe es am nächsten Tag mit meiner Tochter ausprobiert. Es war ein Versuchen, ja.
Ja.
Und das haben wir längere Zeit versucht. Und siehe da, nach gar nicht so 2, 3, 4 Wochen oder was das erste Mal war, wurde wirklich die Haut besser. Und das war wie so ein, wo mein Weltbild so ein paar Risse kriegte.
Ja.
Und dann war das so eine Phase zwischen, wir haben diese Hypnose gemacht, das verbesserte sich, dann habe ich aufgehört, dann hielt sich das eine Weile, dann wurde es wieder schlechter, haben wir wieder Hypnose gemacht. Und das ging so ein Jahr, ein ganzes Jahr lang. Und nach dem Jahr war ziemlich Ruhe für längere Zeit. Dann wieder mal, also die Abstände, wo wir Hypnose machen mussten, wurden immer größer. Bis es dann eines Tages weg war. Und das war so, so überraschend für mich, dass ich dachte, naja, wenn Hypnose irgendwie geht, dann geht vielleicht Akupunktur und Neuraltherapie und sowas, Naturheilkunde, dann ist da vielleicht auch was dran.
Das hat dich so richtig geöffnet, oder? Es
ist ja, genau.
Und im ersten Augenblick unglaublich. Und ja. Dann kriegst du so ein Erlebnis und merkst, da ist was. Mehr genau. Möglich.
Da ist was und ich konnte es aber überhaupt nicht verstehen, weil ich hatte von all dem, es war ja meine erste Begegnung mit anderen Gebieten. Und dann kam, wie gesagt, eben, oder das war ja schon in der Wende, diese Literatur habe ich in diesen beiden, ich habe Zwillinge 89 bekommen, hatte zwei Babyjahre und in diesen beiden Babyjahren habe ich tatsächlich noch Zeit gefunden, diese Hypnosebücher zu lesen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Es ging. Und eben mit meiner Tochter das zu machen. Und nach diesen 2 Jahren kam ich eben ins Veterinäramt und das war so trocken, das habe ich gemerkt, nee, also ich bin so ein Praktiker, ich brauche Praxis, ich brauche Tiere oder eben Menschen, also Begegnung, nicht Bücher und trockene Gesetzestexte und sowas. Und dann dachte ich, nee, das mache ich auf keinen Fall weiter und habe dann einfach eben Neuraltherapie und Akupunktur aufgrund dessen, dass mit der Hypnose das so gut lief, auch noch eine Hypnoseausbildung, diese 3 gemacht. Mhm. Und das war dann 94 der Start in meine Selbstständigkeit mit diesen 3 Hintergründen, ne? Akupunktur, Neuraltherapie und Hypnose. Und es lief von Anfang an immer gut.
Mhm.
Und bis dann eben 2000 nochmal so eine Wende kam, wo es mehr so in die Tiefe in mir nochmal ging. Und dann eben inneres Kind und Familienaufstellung dazu kam. Und die Dunkelretreats 2003 dann, ja.
Was führte dazu? Also du hast 1994 begonnen und dann gab es 16 Jahre später, oder? Nee, 6 Jahre
später. Nee, bis 2000.
Bis 2000.
Und dann kam, da war ich auf so einem Seminar und habe dort meine spätere Lehrerin quasi, die mit mir die innere Kindarbeit, wo ich 13 Jahre lang sehr intensiv mit ihr zusammengearbeitet habe und innerlich echt aufgeräumt habe, durch alle Etagen durch.
Mhm.
Und das war eine ganz wichtige Zeit, diese 13 Jahre mit der Gabriele Fröhlich und die Ausbildung im Familienstellen. Zweimal, einmal bei der Dr. Stumpfeld und einmal bei Bert Hellinger, der ist ja ziemlich bekannt hier, zumindest. Und das führte mich einfach immer tiefer. Und 2003 dann kamen diese Dunkelretreats in mein Leben, wo ich über eine Fachzeitschrift davon gelesen hatte. Oder 2002 war das und 2003 habe ich es dann gemacht. Und das wurde quasi von diesen 3 Ursprungssachen, Hypnose, Akupunktur, Neuraltherapie, verfeinerte sich das immer mehr. Mhm. Also ich wurde immer weniger Tierärztin und immer mehr so auf der feinstofflichen Ebene. Also es verfeinert sich immer mehr.
Mhm.
Das Tierärztliche war noch ganz handpraktisch. Tier und das Mittel und die Spritze und der Besitzer oder die Besitzerin vom Tier, die man eigentlich auch mitbehandelt hat, das merkte ich schon als Tierärztin, dass man eigentlich die Menschen behandelt und weniger das Tier.
Ja, meine Schwester ist selber Tierärztin und sagt, oft haben dann die Tiere die gleichen Symptome wie Menschen. Oder sagen, brauchen sie gar nicht mehr erzählen, das habe ich auch.
Genau. Mhm. Ja, dass die Tiere viel spiegeln und dass vieles, ob die Tiere gesund werden, viel mit dem Denken und den ganzen Sichtweisen der Besitzer zu tun hat. Und das irgendwie habe ich das intuitiv erfasst und habe eigentlich auch Coaching gemacht, ohne dass mir das damals bewusst war.
Mhm. Mhm.
Ja, und also es hat sich dann über diese Zeit mit der Gabriele Fröhlich und mit Bert Hellinger, also auf dem Familienstellen, immer mehr vertieft, bis dann das Dunkelretreat noch dazu kam und nochmal eine neue Tiefe dazu kam. Also da war dieser Unterwasser-Tiefseetaucher, ist einfach da in mir, obwohl es diesen Beruf tatsächlich nicht gibt. Aber es ist das, was ich mache, tief tauchen in die Tiefsee. Nicht in die Ostsee, in die Tiefsee.
In die Tiefsee. Und immer, also so wenn ich dir so zuhöre, auch durch viel Übung auch immer noch einen Schritt tiefer.
Ja, also oder? Es führt mich immer tiefer, genau. Mein eigener Weg führt mich ja auch immer tiefer. Und da gibt es ja auch kein Ende in Tiefe. In Tiefe gibt es ja kein Ende. Es gibt ja ein immer noch tieferes Erwachen oder wie immer man das jetzt nennen möchte. Da ist ja nicht irgendwie, jetzt bin ich fertig. Das gibt's da gar nicht. Also da gibt's kein Ende.
Gefühl. Und wie geht's dir damit, wenn du das Gefühl hast, du kommst quasi nie an? Ja, also.
Ich will gar nicht ankommen. Das ist wie, wenn ich durch den Weltraum reise. Also ne, ich tauche ja in den inneren Weltraum, aber Der innere Weltraum ist wie der äußere Weltraum. Unergründlich tief. Mhm. Ist das Gleiche.
Mhm.
Als wenn jemand, der Elon Musk will ja zum Mars fliegen. Ja, und aber nach dem Mars gibt es ja noch mehr.
Ja, genau.
Und das ist das,
kann was ja nun, immer kann ja nur ein Zwischenschritt sein, Entschuldigung.
Ja, genau.
Mhm. 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 Was hat dir, oder gab es gewisse Personen, die dich begleitet haben, hast du jetzt schon genannt. Was waren so deine größten Herausforderungen in deiner bisherigen beruflichen Laufbahn?
In der beruflichen Laufbahn?
Na, das hängt ja irgendwie zusammen, oder? Es ist in der privaten und es verwebt sich ja eigentlich.
Es verwebt sich so sehr, dass ich das berufliche, also ich bin quasi mein Beruf. Ja,
genau.
Ich bin mein Beruf, ich bin dieser Tiefseetaucher.
Mhm.
Und die Herausforderung im Tieftauchen ist bei mir immer wieder die Angst. Die Angst, die Angst, die Angst. Und die halt, mich der zu stellen, nicht davor wegzulaufen, sondern wirklich zu sagen, okay, hier bin ich. Ich bin da und komm her, Angst, ich bin da. Und mich damit zu verbinden und die nicht weghaben zu wollen. Ja?
Ja.
Wenn es sehr stark wird, ist es ja oft so, dass du am liebsten weg willst davon. Und aber genau da geht es ja nicht darum, das weghaben zu wollen, sondern ja, sich wie der Angst die Hand zu reichen und sagen, komm her, ich bin da. Und das ist mega berührend, wenn du wirklich vor so einem universalen, riesigen Angstfeld stehst, du als klitzekleiner Mensch und das Universum an Angst vor dir hast. Da kannst du erstmal nur flüchten, aber es geht genau darum, das nicht zu tun. Und wenn du das schaffst, also das war eine riesige Herausforderung, nicht wegzulaufen vor dieser riesigen Angst und ihr so eine Bewegung, so eine Handbewegung, so eine Hinbewegung mit der Hand und ihr wie so die Hand reichen.
Mhm.
Herzen, nicht vom Kopf, wirklich mit meinem Herzen. Und in dem Moment hat sich alles gewandelt. Das ganze Angstding wandelte sich in Dankbarkeit. Ich hatte damals das Gefühl, als ob das die Angst der Menschheit ist. Also was, ich bin ja nicht die Einzige, die Angst verdrängt. Wir verdrängen alle irgendwie ganz tief die Angst. Und als würde ich vor so einem riesigen verdrängten Angstfeld stehen, was noch nie Liebe bekommen hat.
Mhm.
Und wie dankbar dieser Bereich ist, der voller Angst ist, verdrängte eigene Angst, aber auch kollektive Angst, wenn da Liebe reinkommt, wenn da jemand sagt, hey, ich bin da, das ist so berührend, wenn du es einmal erlebt hast, hast du davor keine Angst mehr oder nicht mehr so wie vorher.
Durch diese Herzensöffnung ermöglicht es einfach eine ganz andere Reaktion sozusagen, oder? Und einen ganz anderen Zugang. Und ich würde es auch so nennen, wenn du dich der Angst stellst, im Sinne von eben nicht flüchten, nicht weggehen, sondern bewusst hinschaust, dass es sich dann eben verändert, weil sie fühlt sich wahrgenommen.
Genau, sie war so wie, boah, also die wandelte sich, sie nahm das dankbar an und war dann einfach Dankbarkeit mit der Angst, die vorher Angst war, waren jetzt ein dankbares Feld und ich war dankbar, dass die Angst sich gewandelt hat in dankbar. Also wir waren beide eigentlich Dankbarkeit.
Ja.
Und in Beziehung. Ich war mit diesem Feld in einer Beziehung, die vorher nicht da war. Wenn du das einmal geschafft hast, das ist so wie, als wenn du geschafft hast, auf einer riesengroßen Welle zu reiten mit deinem Surfbrett. So ungefähr. Und wenn du das einmal kannst, dann kannst du auf der Welle reiten, ohne abzustürzen.
Ja, dann bist du auch automatisch quasi mutiger. Wenn wieder eine Angst kommt, weißt du, okay.
Genau. Weil du das erfahren hast, dass da eine Wandlung geschieht, wenn du den ersten Schritt machst. Und es braucht, dass ich den ersten Schritt mache, nicht die Angst, sondern ich vom Herzen, nicht vom Kopf.
Mhm.
Das ist die Herausforderung, das vom Herzen zu tun. Also eine echte Herzensbewegung. Nicht ein, oh, ich tue jetzt mal so, als ob ich dir die Hand reiche. Das funktioniert nicht.
Funktioniert nicht. Und hast du da einen Tipp an die ZuhörerInnen, wie sie das vom Herzen öffnen können. Was braucht es dazu?
Ja, die Verbindung zum Herzen. Also es braucht die Verbindung zum Herzen und dann ist es schon aus dem Herzen. Wenn du verbunden bist mit dem Herzen, bist du ja mit anderen vom Herzen her in Verbindung. Aber in der Angst ist es ja so, dass wir in der Regel in dem Teil, wo wir Angst haben, gar nicht verbunden sind mit unserem Herzen. Und dann braucht es erstmal die eigene innere Verbindung mit meinem eigenen Herzen wieder. Und die Angst, die eigene persönliche Angst, die also aus meiner eigenen Herkunftsgeschichte kommt, aus meinen eigenen Erfahrungen aus der Kindheit oder Jugend oder jungen Erwachsenen, was da so weggedrückt wurde, als ich klein war, dass das erstmal in Heilung kommt, bevor ich so einer universalen Angst überhaupt gegenüberstehen kann. Ja. Da muss ich mit meiner kleinen Kleinen, ja, in Anführungszeichen, auch die kann schon herausfordernd sein. Wenn du als Baby oder als Kleinkind irgendwie zu wenig Halt hattest, dann fühlt sich das auch existenziell bedrohlich an.
Ja.
Das willst du auch nicht fühlen.
Nee, und das ist so spannend, weil wir hatten ja vorher gesprochen, beruflich, private Herausforderungen und zu mir ins Coaching kommen dann oft Menschen mit beruflichen Herausforderungen und nicht immer, aber immer wieder liegt der Hebel dann wirklich in so einer vergangenen Geschichte, die lange her ist, die nichts mit dem Arbeitsleben im direkten Sinne zu tun hat, aber die dann wie so ein Spiegel kommt, so schau hin bitte,
ja, genau.
Löst das Thema jetzt für mich. Ja, so.
Genau, das ist wie als ob es unten drunter liegt, ne? Da kommt die berufliche Herausforderung, scheint ja erstmal im Vordergrund oder ist im Vordergrund, aber darunter liegt halt eine persönliche Erfahrung, die nicht verarbeitet worden ist.
Ja.
Genauso wie du es gerade gesagt hast, das ist meine Erfahrung auch. Und wenn ich die berufliche Veränderung lösen möchte und das nicht einfach nur für einen Moment gelöst ist, dann brauche ich dieses tiefer Tauchen an diese Ursprungserfahrung und die zu heilen. Und dann löst sich das in Wohlgefallen auf, das Berufliche. Das geht gar nicht anders, wie innen so außen.
Ja, und da geht es aber eben darum, diesen Mut zu haben, so wie du sagst, in diese Herzensöffnung zu gehen und zu wissen, hey, es kann mich vielleicht im ersten Schritt umhauen, aber langfristig kann es mich nicht umhauen, oder?
Ja, das Herz ist ja verschlossen in der Angst. Ne? Wenn ein Kind Angst hat, geht alles zu und dann ist auch das Herz zu. So, jetzt kann das Kind, das Angst hat, nicht sagen, ich mache mein Herz wieder auf. Mhm. Geht nicht, weil solange ich Angst habe, geht das nicht.
Ja.
Wenn jetzt aber ein Erwachsener dazukommt, ob nun ein äußerer Erwachsener oder mein eigener innerer Erwachsener, weil ich schon erwachsen bin, und mich diesem angstvollen Kind, das zu ist, zuwende, dann fährt das, in der Angst ist ja das Nervensystem hochgefahren, dann fährt in der Anwesenheit des Erwachsenen-Ichs, ob nun von außen oder mein eigener, fährt das Nervensystem wieder runter und dann integriert sich das und fertig, dann löst sich's auf. Und das ist der Moment, wo das Herz wieder aufgeht, in dem Moment, wo die Angst runterfährt, geht parallel dazu das Herz wieder auf.
Ja.
Ich kann also nicht das Herz aufmachen. Ich muss die Ursache, warum das Herz zu ist, beseitigen. Dann geht es von alleine wieder auf.
Ja, und das ist ein schöner Prozess, wenn man das begleiten darf auch. Oder zum einen, wenn man es für sich selber erleben darf, immer wieder mal. Aber auch, wenn man Menschen dabei begleiten darf.
Das ist total schön, ja. Diese Herzöffnung, weil Angst sich abbaut. Ja, also nach meiner Erfahrung kann man nicht das Herz aufmachen, wenn Angst da ist. Das ist eine widersprüchliche Bewegung, ne? Die Angst macht zu und ich will es aber aufhaben. Das ist ja gegen den Verschluss irgendwie was aufmachen.
Das wäre ja fast wie so ein Aufreißen.
Das ist wie eine Vergewaltigung, ja.
Ja, ne? Genau. Mhm.
Und das, sobald ich es aufhabe und die Angst aber immer noch da ist, geht es ja wieder zu.
Ja.
Muss ja zugehen, weil die Angst macht es ja zu.
Genau. Und das ist das, so wie du es jetzt ansprichst, wenn man sozusagen oberflächlich Themen löst mit, ich weiß nicht, wie du sozusagen auch dazu stehst, so Mantras oder gewisse Aussagen immer wieder für sich wiederholen. Wenn die Angst selber da ist, kann ich gefühlt so viel an der Oberfläche herumreden, wie ich will, die bleibt da. Ja? Wenn ich das Thema nicht greifen und nicht verstehen kann und nicht, so wie du sagst, beseitigen, sondern nur drüber pinsel, dann wird es schwierig.
Ja, das sehe ich auch so. Also Affirmationen oder eben Mantras wenn ich damit mit dem Mantra nicht in die Tiefe gehe an dem Platz, wo das Problem ist, dann ist das wie so, als ob ich ein Pflaster über eine Wunde klebe, aber unter dem Pflaster eitert es weiter.
Ja.
Und ich, also da bin, spricht wieder der Tierarzt, ich muss wirklich das Pflaster abmachen, die Wunde auskratzen, den Eiter rausholen. Das ist diese ganze, ich muss mich der Angst stellen. Und wenn das sauber ist, wenn die Wunde gesäubert ist, also wenn die Verbindung hergestellt ist, dann habe ich die Voraussetzung für Heilung geschaffen. Der Rest geschieht dann. Aber ich muss diese Arbeit machen, diesen Eiter rauskratzen. Ich kann nicht erwarten, dass die Wunde heilt, solange der Eiter da drinnen suppt und und das Pflaster oben drüber klebt. Das funktioniert nicht.
Was rätst du jetzt Menschen, woher nehmen sie die Kraft, den Mut, die Zeit, das anzugehen? Weil ein Eiter rauskratzen, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes etwas, was durchaus auch schmerzvoll kurzfristig zumindest sein kann, bevor es dann los oder aufgelöst wird.
Ich glaube, also die Menschen, die zu mir kommen, die kommen oft an einem totalen Tiefpunkt. Die sind schon am Tiefpunkt. Die haben schon alles hinter sich, die ganze Schulmedizin, auch oft x Naturheilverfahren. Und das hat irgendwie nicht das gebracht, was sie hofften, sich erhofften. Und in dem Zustand, also die sind ziemlich zerfleddert, also ich bildlich gesprochen, innerlich am Boden zerstört, wenn die ankommen. So, und das ist das, was aber auch die Kraft gibt. Die wollen ja weiterleben. Wer nicht weiterleben will, kommt nicht zu mir. Der geht dann halt seinen Weg in den Tod. Ist ja auch in Ordnung, da ist ja nichts falsch dran. Aber wer leben will, der und ganz tief gefallen ist und trotzdem noch leben möchte, der geht ja dann auf die Suche. Der entwickelt von sich aus eine Kraft.
Mhm.
Wie löse ich das denn jetzt, das Problem? Und irgendwann kriegt der auch mit, dass nur eine Tablette, also was, das nur soll jetzt nicht abwertend klingen, nur im Sinne von alleinig, meine ich jetzt, ja, alleinig eine Tablette oder alleinig irgendeine Creme oder irgendwas, oftmals nicht in der Tiefe irgendwas löst, das fühlen die Menschen. Und dann gehen die ja auf die Suche nach Alternativen, die suchen ja weiter. Das Nichtlösen des Problems lässt sie weiter suchen. Mhm. Und irgendwann kommen die zu etwas, Dunkelretreat, Akupunktur, was weiß ich, irgendetwas, wo es wieder einen Schritt weiter geht. Und das ist diese innere Lebenskraft, die leben will, die den Menschen irgendwie an diesem Platz, glaube ich, suchen will, also weitersuchen lässt, in die, also wo die Leute die Kraft hernehmen, ist einfach die Lebenskraft, die leben will, glaube ich.
Mhm.
Die ganz in der Tiefe noch nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt irgendwie dran zu sterben. Ich will noch nicht, ich will noch leben.
Ja.
Dieser Wille, dieser eigene Wille, glaube ich.
Dieser eigene Wille, aber der auch, zumindest ist es so mein Eindruck, wenn ich die zuhöre, nicht so dieses, ich will es jetzt einfach aushalten.
Nee, das wäre hier.
Genau, es ist nicht dieser Wille des Aushaltens, sondern eigentlich der Wille zur Veränderung oder zur Lebensgestaltung auch.
Genau, ich muss irgendwie die Nase voll haben vom Leiden. Und das haben die Leute, die ganz tief am Boden angekommen sind, die ganz tief unten in ihrer Psyche unten angekommen sind. Da ist dunkel in der Regel. Da ist nicht freundlich und hell und schön. Da ist es dunkel und leidvoll.
Ja.
Und von dort wieder hoch, sich ins Licht zu arbeiten, ist Arbeit erstmal.
Mhm.
Und wer die machen möchte, findet dann auch einen Weg, Wege, wie sie da wieder rauskommen. Und dann ist aber auch ein großer, tiefer Wandlungsprozess, der da gleichzeitig mit einhergeht, wo danach auch das ganze Leben anders gesehen wird. Weil ich ja unten war und da wieder mich rausgeholt habe, dann mache ich ganz viele Erfahrungen dabei, die ich für mein ganzes Leben selber nutzen kann, aber auch als Erfahrungsschatz an andere Menschen, wenn das abgefragt wird, auch weitergeben kann. Aus einer eigenen Erfahrung, nicht weil ich es irgendwo gelesen habe, sondern weil ich es selbst erfahren habe und aus einer Erfahrung heraus weiß, wie ich es geschafft habe. Und dann kann man das weitererzählen und können die anderen gucken, probiere ich das auch mal. Oder die finden eben auch ihren eigenen Weg. Ne?
Ja.
Muss ja eh jeder seinen Weg da irgendwie finden.
Aber man wird so ein bisschen zur Inspirationsquelle auffallen.
Ja, genau.
Ja.
Genau, das ist ein schönes Wort, dass Leute hören und sehen oder lesen können, wie haben es denn andere gemacht?
Genau, es ist möglich sozusagen.
Ja, genau.
Ja.
Genau, ja.
Wie schaffst du es, dich abzugrenzen? Weil ich glaube, du hast ja doch mit sehr intensiven, du sagst, es sind da ganz am Tiefpunkt angekommen, mit sehr intensiven Begleitungsprozessen zu tun. Auch generell im Arbeitsleben, also auch im Büro hat man immer wieder mit Menschen zu tun, die dann sehr mit schweren Themen kommen oder sehr negativ in der Stimmung gerade sind, vielleicht Familie, thematisch gerade irgendwas Schwieriges da ist. Wie gehst du damit um und hast du da einen Tipp für die Zuhörerinnen?
Also um sich abgrenzen zu können, brauche ich ja ein eigenes Gefühl für meine eigene Grenze. Sonst kann ich mich ja nicht abgrenzen, wenn ich meine eigene Grenze gar nicht spüre und dann fühle ich auch den anderen gar nicht.
Ja.
Das heißt, wenn ich nicht bei mir bin, kann ich mich nicht abgrenzen, weil ich ja gar nicht zu Hause bin. Also der erste Schritt ist, ich muss meinen Körper fühlen, meine Emotionen fühlen und auch meine eigene Gedankenwelt kennen. Also ich muss mich selber gut kennen, dann kann ich mich auch abgrenzen. Dann weiß ich, was meine Themen sind und spüre auch, wo höre ich auf und wo fängt denn der andere überhaupt an. Und kann dem anderen auch seine Themen lassen und kann gucken, was kann ich da jetzt als Inspiration dazugeben? Und kann der andere das überhaupt gerade nehmen? Oder was braucht der eigentlich gerade an dem Punkt, wo er gerade steht? Ja, ich kann ihm nicht irgendwas reichen, was er gerade gar nicht nehmen kann, sondern irgendwie was zu reichen, was er gerade nehmen kann, an dem Platz, wo er gerade steht. Und also diese Abgrenzung hat viel mit meinem inneren Zuhause-Sein zu tun. Wenn ich zu Hause bin, kann ich mich ganz natürlich abgrenzen. Da ist das kein Machen mehr aus dem Kopf, sondern die natürliche Grenze ist da, weil ich in mir da bin. So kann ich es, glaube ich, am besten erklären.
Ich finde es eine sehr, sehr, sehr schöne Erklärung, ja, weil viele meiner Kundinnen kommen auch und sagen, Marie, was mache ich? Ich bin da immer, wenn ich fühle mich da selber so runtergezogen oder so. Und so wie du sagst, ja, wenn jemand zu sehr, ich meine, sehr empathisch ist, dann ist er oft im anderen, aber geht quasi permanent aus seinem eigenen Zuhause raus.
Genau, und das würde ich jetzt noch gar nicht als Empathie bezeichnen, sondern von sich weggehen. Ja, das ist eigentlich aus meiner Sicht schon Trauma-Hintergrund, der das dazu führt. Und wenn sich also jemand runtergezogen fühlt, dann würde ich das anders formulieren. Da taucht durch den anderen, der irgendwie auch sein Trauma ja mitbringt. Und wenn ich mich dann runtergezogen fühle, dann komme ich ja nur an meinen Platz, der eh schon unten ist. Und der taucht in meinem Bewusstsein auf. Es hat gar nichts mit dem anderen zu tun, sondern durch das Untensein vom anderen taucht in mir der Platz im Bewusstsein auf, der auch unten ist, den ich aber vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, dass der unten ist. Und deswegen ich dann immer viel beim anderen bin. Ja, aber das ist der Grund, warum ich beim anderen bin, um das hier eben nicht zu fühlen. Und dann kommt der von außen und sagt, oh, der triggert mich. Ja, nee, der hat, das ist meins.
Ja.
Und ich muss hier drinnen gucken, wo ist denn das, was in mir unten ist und wie kriege ich das von hier unten wieder ins Licht gehoben, in mein Herz, in die Liebe.
Ja.
Wenn das da ist, dann kann da draußen kommen, wer will, runtergezogen sein, wie wer will. Wenn es in mir nicht unten ist, dann kann ich das ja halten. Aber wenn in mir noch Plätze sind, die nicht integriert sind, die tauchen dann auf. Aber die haben mit dem anderen nichts zu tun. Das sind ja nur der Trigger. Die Ursache sind die anderen nicht. Also nicht die anderen ziehen mich runter, sondern die anderen helfen mir zu erkennen, wo ich unten bin.
Ja.
Und dann kann ich mich an die Arbeit machen und diesen Platz aufräumen. In mir. Und wenn ich das nicht mache, werde ich immer wieder mit den anderen Menschen in Anführungszeichen ein Problem haben.
Ja.
Und sagen, die ziehen mich runter. Nein, die ziehen dich nicht runter. Du tauchst an den Platz, wo du selber nicht zu Hause bist.
Womit wir wieder beim Tauchen wären.
Womit wir wieder beim Tauchen sind, ja.
Es zieht sich durch, das Tauchen bei dir.
Ja.
Und das sozusagen als Chance auch wahrzunehmen, wenn man das Gefühl hat, dann jemand anderer löst etwas aus, was einem nicht gefällt, zu schauen, okay, was heißt das für mich, oder? Und woher kommt das?
Genau, wenn ich getriggert bin, hat das was mit mir zu tun und nicht mit dem anderen. Aber wenn dann gesagt wird, der andere zieht mich runter, dann habe ich das noch nicht verstanden, dass es nicht der andere ist, sondern dass etwas in mir ist, was aus meiner Vergangenheit noch nicht verarbeitet worden ist und nur weggedrückt wurde und jetzt auftaucht.
Ja.
Ja, und das ist wertvoll. Das fühlt sich nicht gut an, aber dass es auftaucht, ist wertvoll. Und dann muss ich den Blick erstmal zu mir nehmen, bevor ich mit dem anderen überhaupt arbeiten kann, muss ich es in mir ja erstmal heilen. Ja. Sonst kann ich mit dem anderen ja gar nicht, überhaupt gar keine Hilfe sein für den anderen. Wenn der Platz in mir verdrängt ist, dann kann ich dem anderen nicht helfen. Das geht gar nicht.
Nee, dann bin ich in einer Emotion, wo ich den anderen gar nicht unterstützen kann. Nämlich
genau, und ich werde dem
Ärger, Wut, Trauer.
Genau, und mein eigenes klemme ich weg und versuche dem anderen aber zu helfen, bin selber aber gar nicht zu Hause. Das funktioniert nicht.
Ja.
Der wird sich danach immer müde, schlapp, ausgelaugt, runtergezogen, wie auch immer, fühlen und sagt dann der andere, nein, das ist nicht der andere, das bin ich selber.
Ja. Siehst du das auch bei so Energievampiren so? Also man sagt, dass so gewisse Menschen, mit denen man sich umgibt, da ist man dann danach total eben so platt und ausgesaugt. Ist das immer ein Spiegel für einen selber?
Ich
oder?
Würde das schon sagen.
Ja.
Das ja. Weil wenn ich bei mir zu Hause bin, kann ja keiner saugen. Nur wenn ich nicht zu Hause bin und mich nicht abgrenzen, eben nicht die Grenze habe, weil ich sie nicht habe, kann ich auch keine Sätze setzen. Ne? Ich habe sie ja nicht. Und dann bin ich es unbewusst, die sogar noch Energie weggibt. Und dann sage ich, der andere saugt mich aus. Nee, ich bin gar nicht zu Hause, ich bin beim anderen. Und wenn ich dann wieder zurückkomme, weil die Begegnung sich trennt, ne, also das Treffen auseinander wieder geht, dann merke ich, boah, ich bin kaputt und sage, der andere hat mich ausgelaugt. Nee, ich habe dem anderen meine Energie gegeben.
Ja.
Das ist ja oft so.
Und das fällt dann in dem Moment gar nicht auf. Da geht es wirklich so, wie du sagst, um Bewusstsein schärfen und dass man sich in dem Moment in den Begegnungen mit anderen Menschen auch wieder stärker spürt, oder? Sich selbst nicht wahrnimmt.
Genau, wenn ich mich nicht wahrnehme, weil ich nicht da bin, dann bin ich ja beim anderen. Das heißt, ich halte mich eigentlich in dem Feld eines anderen Menschen auf, was schon mal eine Grenzüberschreitung ist.
Übergriffig, ja.
Übergriffig ist, genau, ohne böse Absicht, aber es ist trotzdem übergriffig. Und da lasse ich dann meine Energie. Und wenn ich wieder zurückkehre, sage ich, der andere hat mich ausgesaugt. Nee, so ist das nicht. Ich habe meine Energie dort verlassen, hingegeben. Und das kommt meistens aus der Kindheit, wo das so unbewusst eintrainiert wurde. Weil Kinder sind ja abhängig und brauchen ihre Eltern und möchten, dass es den Eltern gut geht. Und dann, wenn es den Eltern halt nicht gut geht und nachhaltig längere Zeit nicht gut geht, dann lernt ein Kind, ich muss da irgendwie was dafür tun, damit es denen gut geht und bildet sich ein. Ne? Das Kind glaubt ja dann auch, dass es was dazu beiträgt, dadurch, dass es halt viel macht und lieb ist und brav ist und was auch immer, wie sich anpasst. Ja, da trägt das Kind zu einer gewissen Stabilität der Eltern bei, als wenn es jetzt noch revoltiert, weil meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann sind ja die Eltern noch überforderter.
Ja.
Aber wenn meine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr reinkommen, weil die schon überfordert sind, ne, dann schiebe ich die weg und kümmere mich dann um meine Eltern. Und das ist das, was ich dann später auch weitermache.
Mhm.
Aber das ist etwas, was ich mache, nicht die anderen.
Ja, und da das ins Bewusstsein zu holen, dass ich das eigene Leben gestalten kann, oder? Und dass wir sozusagen für unser Leben auch verantwortlich sind und das nicht auf andere schieben. Bewusst oder unbewusst?
Ja, genau. Wenn ich so einen Satz sage, der andere laugt mich aus, dann übernehme ich keine Verantwortung für meine Gefühlswelt. Dann sage ich dir indirekt zwischen den Zeilen, der andere ist schuld, wegen dem.
Ja.
Und was mache ich denn jetzt? Ich muss von dem weg. Ja, kann man machen, aber kommt ein neuer und zeigt mir das gleiche Problem auf.
Ja, das heißt, es geht darum, sich dem auch zu stellen dann und das genauer anzuschauen und in die Tiefe zu tauchen.
Ja, zu gucken, wo ist das Loch in mir? Wo ist mein Leck? Wo ist mein Leck in meinem Energiefeld, wo ich meine Energie weggebe? Wie mache ich das überhaupt? Da brauche ich ein Bewusstsein darüber. wie ich meine Energie weggebe. Also ich muss überhaupt erstmal ein Bewusstsein über mein Energiefeld kriegen. Und dann das Zweite, wie gehe ich in Interaktion über meine Energie mit dem Energiefeld eines anderen Menschen? Wenn ich darüber kein Bewusstsein habe, läuft das ja alles unbewusst ab. Und ich kriege nur die Auswirkungen davon mit. Eben, ich fühle mich entweder gut, weil mir der andere Energie geschenkt hat, oder ich fühle mich total ausgelaugt, ja, in Anführungszeichen, weil ich meine Energie beim anderen gelassen habe, ohne dass es mir bewusst war in dem Moment.
Ja. Bewusstsein schärfen.
Ja, und das fängt wieder an. Wie bin ich bei mir? Wie tief, ja, kenne ich mich? Und wie tief kenne ich die Schmerzplätze in mir? Oder überhaupt, bin ich überhaupt damit verbunden? Und habe die integriert? Wenn ich das kann und gemacht habe, dann kann ich mit all dem auch was anfangen, weil ich es ja erfahren habe.
Ja.
Und nicht nur vom Kopf verstanden habe und den Rest irgendwie vergesse.
Ja.
Ja, es braucht den Körper und das Energiefeld und das Verständnis natürlich auch.
Mhm. Es braucht alle Ebenen.
Alle drei Ebenen oder alle, ja, vier. Ja.
Ja. Saskia, jetzt sind wir langsam am Ende sozusagen des Podcasts angelangt oder der Videoaufnahme auch. Gibt es noch was du unbedingt den ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest? Du sagst, das sollten sie noch wissen.
Also ich glaube, davon haben wir gerade beide ganz viel angesprochen, was ich für wirklich wesentlich, ja, halte. Weil das ist die Grundlage, dass ich glücklich sein kann als Mensch, dass ich mein Potenzial leben kann. Also alles das, was wir gerade besprochen haben, ist die Basis für glücklich sein, für Potenzial leben, für einen guten Beruf haben, glücklich sein mit dem Beruf, in einer Paarbeziehung glücklich sein, mit Kindern gut umgehen können. Also,
Ist sozusagen, genau, und vielleicht hat es genau das gebraucht jetzt noch als Zusammenfassung. Das Fundament,
ja,
ist eigentlich das, was du jetzt gesagt hast. Das eine ist, dieses Bewusstsein für sich selber, für sein Zuhause zu haben, auf allen vier Ebenen, die du genannt hast, und auch die Bereitschaft, sich der Angst zu stellen, sich darauf einzulassen und in diese Herzensöffnung dann dadurch auch zu gehen, oder? Und
alle Gefühle, also oft ist ja auch Wut und Scham, also
ja, genau,
viele Gefühle an dem Platz, aber Angst ist halt auch eins der sehr starken Sachen, vor allen Dingen, wenn es um Todesangst geht, also nicht einfach nur Angst.
Mhm.
Und ja, also wenn ich das in mir habe, also Bewusstsein darüber habe und das auch lenken kann, weil ich ein Bewusstsein darüber habe, über diese Ebenen, dass mich nicht mein Körper lenkt oder meine Emotionen irgendwo hinlenkt oder meine Gedankenwelt, sondern dass ich als erwachsenes Bewusstsein oder reiferes Bewusstsein über diese anderen Ebenen ein Bewusstsein habe und fühle, wenn mein inneres Kind was braucht und mich darum auch kümmere, dann kann ich im Grunde genommen mein Leben so leben, wie ich leben möchte. Dann bin ich auch in meiner Kraft, in meinem Saft und habe gesunde Paarbeziehungen, habe gesunde Beziehungen zu anderen Menschen oder meinen eigenen Kindern. Und dazu trage ich ja, also das ist wie, ich schaffe hier drinnen einen Frieden in mir.
Mhm.
Und wenn ich in mir einen Frieden schaffe, drückt sich das ja in der Welt aus. Also zunächst mal in meinem ganzen Umkreis, in den ich eingebunden bin. Aber ich bin ja auch Teil der gesamten Menschheit. Also da trage ich auch in der gesamten Menschheit zu mehr Frieden bei. Wie, ich sage mal, wie innen, so außen. Also der Frieden fängt hier drin an. Ja, das ist das Wichtigste. Also wenn hier drin Frieden schafft,
ja,
mit Bewusstheit und mit wirklich Hinschauen zu den eigenen Gefühlen und Verantwortung übernehmen. Und auch bei sogenannten Lappalien, wenn ich wütend werde oder traurig bin oder reagiere, das reicht zu sagen, oh, ich habe eine Reaktion in mir gespürt, ich gucke dahin, wo kommt denn die her? Was ist da noch nicht im Frieden in mir, sonst würde ich ja nicht reagieren, wie ein, ja, Kind. Also ist da an irgendeiner Stelle in mir noch kein Frieden und den kann ich aber immer wieder herstellen und werde eigentlich ein immer, wie soll ich sagen, ein immer friedlicherer Mensch. Und viele, oftmals wissen wir gar nicht, wie viel Unfrieden hier drin ist, weil das alles verdrängt ist.
Genau, weil wir nicht hinschauen und
ja.
Und da, ich glaube, das, was ich sozusagen von heute auch sehr stark mitnehme, ist diese Bereitschaft, auch hinzuschauen. Ja, also dieses
bewusste Hinschauen.
Genau, bewusste Hinschauen, weil eben der Friede, so wie du sagst, in dir beginnt und du dann den auch weitergeben kannst und es schwingt weiter und es kann, dein Umfeld ändert sich dann auch, wenn du dich änderst.
Absolut, weil, und ich kann nicht mir Frieden wünschen, aber hier drinnen im Unfrieden sein, das geht ja nicht. Und hoffen, dass die Welt friedlicher wird. Wenn die Welt, wenn der Krieg mit Angst macht, ja dann bitte, das ist die Chance, gerade mal zur Angst wieder zu gucken.
Mhm.
Anstatt zum Krieg und ja, der ist nicht schön, der Krieg, aber wenn der mir hier drinne Angst macht, dann kann ich mich meiner Angst stellen und trage zu mehr Frieden bei. Wenn das alle Menschen machen, hätten wir, glaube ich, nicht wirklich große Kriegsherde in der Welt. Wenn alle sich um ihren inneren Krieg kümmern würden, der hier drinne steckt.
Ja, oft ist es wichtig, sozusagen nicht im Außen die großen politischen Zusammenhänge und Zeitungen stundenlang zu lesen, sondern vielleicht auch die Stunden mal zu investieren in sich selber, um die inneren Kriegsschauplätze sich anzuschauen und die mal genau aufzuarbeiten.
Ja, genau. Also wenn mich im Außen, ne, was berührt, dann schaue ich mir das an, was ist denn da in mir los?
Ja.
Und sag nicht, der Krieg ist schuld. Ja, der macht natürlich Angst, klar. Aber wo kommt denn die Angst in mir her?
Vielen lieben Dank, Saskia.
Ja, danke dir für deine schönen Fragen, Marie.
Ich habe sehr viel mitgenommen. Es war sehr spannend. Vielen lieben Dank und ich wünsche dir alles Gute.
Danke und auch den Zuhörern alles Liebe, alles Gute und viel Freude mit dem Podcast.
Schön, dass du heute dabei warst. Willst du mit Rückblick auf dem Laufenden bleiben? Dann melde dich gern zu meinem Newsletter an und erhalte die Info, sobald die neue Folge veröffentlicht wird. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis bald, deine Marie.